NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Moin, direkt aus dem Husumer Hafen. Mein Name ist Andreas Rako und mir gegenüber sitzt hier jemand, der, ja, kann man ruhig sagen, ein Stück Schleswig-Holsteins, zumindest ein Stück Nordfrieslands ist, auch wenn er in Niedersachsen geboren ist, aber im Grunde seit den 70er Jahren ist er hier mehr oder weniger Husumer. Hans von Wecheln ist unser Gast heute und wir sitzen in sehr maritimer Atmosphäre. Herr von Wecheln, das haben Sie sich hier ausgesucht in Husum. Wo sitzen wir hier?
So ist es. Wir sitzen auf dem Restaurantschiff Nordertor, hier unten im Salon. Das ist der Salon, zu dem ich gerne Journalisten einlade, wenn wir Pressegespräche halten, um eben auch das Thema maritim, meistens sind es maritime Themen, zu untermalen.
Ja, wir sitzen, ja, wie gesagt, auf dem Schiff, haben tollen Blick auf den Husumer Hafen. Herr von Wecheln, Sie sind jemand, der hier in Nordfriesland, kann man sagen, bekannt ist wie ein bunter Hund, auch vom Äußeren. Man kennt Ihren Schnauzbart, einige sagen auch Kaiser Wilhelm Bart. Also der Mann hat im Grunde seinen Look auch nie verändert in den letzten Jahrzehnten. Sie waren oder sind das erste Mal öffentlich in Erscheinung getreten damals. Für mich zumindest wahrnehmbar, vorher war es wahrscheinlich auch schon so, aber Sie waren ganz lange bei der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste dabei. Da gab es ja 1998 das Pallas-Unglück. Wenn wir da mal kurz einsteigen, das war schon für Sie ein einschneidender Moment.
Das war sicherlich ein einschneidender Moment, zumal ich ja schon seit 1983 in der Schutzgemeinschaft aktiv war mit den Schwerpunktthemen Schiffssicherheit und Verhinderung weiterer Nordseeverschmutzung. Aber dieses war schon ein entscheidendes Erlebnis, weil dieses System deutlich gemacht hat, dass das Thema Vorsorge beim Nordseeschutz eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt also, wir müssen ein derartiges System entwickeln, das war damals schon unser Ansatz, dass möglichst wenig Havarien passieren, Havarien ausstehen. Schließen kann man natürlich nicht, aber man kann zumindest so viel tun, dass man dann die Dinge einigermaßen noch unter Kontrolle hat. Und dieses Beispiel Pallas hat gezeigt, dass hier ein erheblicher Nachverbesserungsbedarf bestand, der ja dann, das muss man fairerweise sagen, auch in einigen Teilen gekommen ist.
Sie gehören ja zu denen, die immer eine Küstenwache gefordert haben. Die haben wir aber in der Form ja noch nicht.
Das war eines der Themen, die wir seinerzeit bearbeitet haben. Es gibt wesentlich andere Themen, die auch genauso wichtig waren. Aber da Sie mich gerade an diesem Thema, das ist richtig, die Zusammenfassung aller Überwachungskräfte, die mit schifffahrtspolizeilichem Vollzug zu tun haben, ist bisher noch nicht geschehen. Obwohl die Sicherheitslage dieses erfordert, und man muss auch fairerweise sagen, das Thema ist seit 1990 bekannt, aber heute ist es so, dass letztlich der richtige Schritt noch nicht gemacht wurde, aber es gibt politische Aktivitäten derzeit in Berlin, wo zumindest dieses Thema bei den Verwaltungen auf dem Tisch liegt und ein Prüfauftrag des Bundes, beziehungsweise ist sogar ein Beschluss der Regierungskoalition, eine deutsche Küstenwache einmal zu untersuchen und ob man sowas haben will. Mhm. Wir beobachten, dass bestimmte Nationen neuerdings gewisse Spionageaktivitäten in unseren kritischen Anlagen auf See vornehmen, beziehungsweise auch in anderen Ländern schon gemacht haben.
Also da ist noch ein bisschen Arbeit, aber um das jetzt nicht zu breit zu machen, aber 98, die Pallas, Sie waren selbst auf Amrum auch, das war absolut, muss man so sagen, da kann man ruhig sagen, eine Katastrophe.
Da wurde natürlich deutlich, dass die Strukturen, die wir seinerzeit hatten, einfach nicht effizient genug sind. Sie reichen nicht aus. Diejenigen, die dort damals gearbeitet haben, das kann man natürlich sagen, die haben ihr Bestes gegeben. Das ist nicht der Punkt. Es gibt hier keine Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter. Im Gegenteil, wenn Sie überlegen, was die Piloten der Marine damals geleistet haben, um die Leute zum Bord zu ziehen oder die Leute, die versucht haben, einen brennenden Dampfer, wo kein Strom drauf war, keine Menschen mehr, heiß und gefährlich, versucht haben, eine Leinenverbindung herzustellen. Das ist schon sehr mutig. Es hat allerdings nicht gereicht, das haben Sie ja selber gesagt. Die Berichterstattung in Deutschland hat ja entsprechend alles aufgezeigt. So dass man also sagen muss, wir müssen die Strukturen so ändern, dass wir solche Dinge, die immer wieder passieren werden, letztlich schneller in den Griff bekommen. Das ist an sich der Ansatz. Das ist aber die eine Frage der Safety, Sicherheit, Schiffshavarien. Heute haben wir aufgrund der Entwicklung nach 98 andere Zeiten. Die Containerschiffe sind wesentlich größer geworden. Und Kerstell natürlich dadurch auch eine größere Gefahr da, wenn solche Schiffe aus dem Ruder laufen. Wir haben eine massive Entwicklung hinsichtlich der Industrialisierung der Nordsee vor uns. Mhm. Es werden dort Windparks gebaut. Sie wissen selber, die Ziele der Bundesregierung bis 2030, das ist ein enorm ambitioniertes Ziel. Und wenn alle diese Anlagen dort stehen und die Schifffahrt weiterfährt und abgesehen ökologischer Auswirkungen, sind wir im Moment in einer Situation, wo wir eine neue Betrachtung der Sicherheitslage haben.
Man merkte schon, maritime Themen liegen Ihnen. Sie sind, das sagte ja gerade, Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste, da sind Sie immer noch Mitglied und leiten auch noch einen Arbeitskreis. Aber Sie sind im Moment, und das wollen wir nicht vergessen, Sie sind Jahrgang 1946, kann sich also jeder ausrechnen, ein Mensch, der im Grunde, wo viele sagen, oh, in dem Alter ist man schon mal seit 10, 15 Jahren in Rente oder in Pension, das ist für Sie noch kein Thema. Sie sind nämlich jetzt noch seit 2014 Koordinator der Interessengemeinschaft Nordfriesische Häfen. Im Grunde, so von außen betrachtet, würde ich sagen, ist das ja so eine Art Wirtschaftslobbyismus. Ist das richtig oder sehen Sie das anders?
Ja, Sie haben recht, aber ich kann auch sagen, in Ihrem ersten Teil Ihrer Frage, es stimmt, manchmal komme ich mir so schon so vor, wie Opa erzählt vom Krieg, weil ja nun das eine lange Zeit ist, in der ich tätig war in diesen Themen. Und das ist aber auf der anderen Seite wichtig, wenn Sie wissen, die Entscheidungen damals in der Vergangenheit, so wie sie gefällt wurden, müssen Sie heute so beurteilen, dass Sie die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. Dafür ist es für mich immer wichtig, einen Blick zurück. Wie war es damals? Mhm. Man kann das nicht vergleichen, weil der Zeitgeist war damals ein anderer. Die moralisch-ethischen Ansätze waren damals anders. Naturschutzverbände hatten damals eine andere Aufgabe oder beziehungsweise eine Umsetzungsart wie heute. Und das alles führt natürlich dazu, dass Sie relativ viel Erfahrung haben, wenn Sie die auch nutzen. Und als Sie gerade sagten, Koordinator der Nordfriesischen Häfen, davor war ich bereits in einer Agentur bzw. in einer Vereinigung tätig, das war die Wirtschaftsförderung Nordfriesland, bei der ich als Berater für Häfen und Flughäfen zuständig war. Und durch diese Kontakte zu den Häfen wurde dann seinerzeit beschlossen, dass man sagt, okay, die nordfriesischen Häfen schließen sich mal zusammen, zwar nicht in einer Rechtsform GmbH, sondern einfach in einer losen Interessengemeinschaft, wo sie ihre Interessen vertreten. Man ist selbstständig nach wie vor, es gibt auch Konkurrenzdenken, aber die politischen und die wichtigen wirtschaftlichen Forderungen vertreten wir jetzt gemeinsam und das kann ich sagen, ich hatte kürzlich auch ein Gespräch mit meinem Kollegen, das hat sich bewährt, dass wir jetzt gemeinsam auftreten, um unsere Interessen gegenüber dem Kreis, dem Land, gegebenenfalls auch dem Bund vertreten. Das machen wir in einer sachlich-fachlich begründeten Form. Man hatte zunächst Schwierigkeiten, oh Gott, die Friesen ruhten sich wieder zusammen, Leva tut als Glas, aber dem war natürlich nicht so.
Ja, es gibt ja auch, glaube ich, 14 Häfen oder wie viele haben Sie hier
Wirtschaftshäfen? Ja, wir haben jetzt 13 Häfen.
13 Wirtschaftshäfen.
Die von List bis Husum hier vertreten sind mit ihren völlig unterschiedlichen Aufgaben. Das eine sind die großen Fährhäfen, das sind die kleinen Fährhäfen. Mhm. Die einen Häfen haben wirtschaftlich sehr gute Zahlen.
Also Dagebüll, wenn man mal wahrscheinlich herausfinden.
Wenn Sie als Beispiel Dagebüll, Wiek oder auch Amrum, das sind natürlich die großen Häfen. Wir haben dann kleine Hallig-Fährhäfen, die natürlich aufgrund der Nachfrage gar nicht so wirtschaftlich sein können. Gleichwohl müssen sie aus Gründen der Daseinsvorsorge bedient werden. Das ist noch einmal ein wichtiger Punkt, auch heute gegenüber politischen Vertretungen, dass Häfen auf den Inseln brauchen immer einen Gegenpart auf dem Festland. Und Häfen aus den Inseln, das ist Daseinsvorsorge. Das Land gibt Millionen aus für Küstenschutz. Es gibt Zuschüsse für wirtschaftliche Aktivitäten zur Förderung des Tourismus. Und da wäre es doch merkwürdig, wenn plötzlich Fährlinien aus welcherlei Gründen auch immer nicht mehr so fahren können, dass die Leute entsprechend versorgt oder Umsätze generieren können. Daher ist immer wichtig zu sagen, das ist ein Stück Daseinsvorsorge in Schleswig-Holstein. Und dann natürlich der Landeshafen Husum. Das zeigt, wie unterschiedlich die Themensetzungen sind. Es gibt überall verschiedene Ursachen. Und dann haben wir auch noch einen Hafen, damit das auch nun richtig verwirrend wird. Das ist der Hafen Hörnum. Das ist offiziell noch ein Hafen des Bundes. Aber das war früher ein Sicherheitshafen. Da sind wir wieder zur Zeit im Pallas und vorher. Früher bräuchte man Sicherheitshafen, damit man Schiffe dahin schleppen kann oder wie auch immer. Das hat sich aufgrund der Lage nun verändert. Der Bund braucht den Hafen nicht mehr, will ihn abgeben. Aber aufgrund des Zustandes des Hörnumer Hafens sind natürlich erhebliche Kosten da. Selbstverständlich beteiligt der Bund sich zur Hälfte. Nur wo bleibt die andere Hälfte? Ja. Und eine Kommune ist bei solchen Summen überfordert.
Wir reden da von 25 Millionen, glaube ich, ne?
Oder die gebraucht werden. Ne? Von einer größeren Summe, 25 Millionen, um den Hafen wieder herzurichten. Das kann keine Kommune alleine. Und daher ist es jetzt so wichtig, dass das Land Schleswig-Holstein sich einmal positioniert, wie es nun mit dem Hafen weitergehen soll hinsichtlich der letzten 50%. Ob man mit dem Bund noch darüber redet, dass er mehr gibt, das sind politische Dinge, das soll die Politik entscheiden. Aber wir wollen nur dann deutlich machen, ein Hafen für eine Insel ist nicht zu ersetzen. Wenn auf dem Festland ein Hafen schließt, ist es bedauerlich, aber die Welt geht noch unter. Aber für eine Insel ist ein Hafen von herausragender Bedeutung in vielerlei Form. Auch in Transportwegen, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Mhm. Aber Sie wissen selber, wie unsicher die Lage ist. Der Hindenburgdamm ist eine wichtige Verbindung. Wir hoffen, dass das alles so bleibt. Nur wenn dort mal Probleme entstehen sollten, und sei es alleine nur durch Baumaßnahmen, die jahrelang dauern, dann haben Sie ein Problem. Und da muss man sich überlegen, wie kann ich Transporte anders regeln? Und dann sehen wir wieder, wie wichtig es ist, einen Hafen zu haben.
Also das heißt, sie werden da auch noch gebraucht und sie sind ja auch noch mittendrin. Wie gesagt, Jahrgang 1946. Sie können es wahrscheinlich beurteilen. Viele sagen ja mal, früher war alles besser. Können Sie dem zustimmen oder würden Sie das ein bisschen differenzierter betrachten?
Also ich würde eher sagen, früher war alles anders.
Ja, das ist...
Ob es besser war, manchen denen natürlich. Ich sehe, dass ich heute noch regelmäßig Kontakt habe mit meinen ehemaligen Soldaten, wo wir früher mehr oder weniger schon die Vorgesetzten waren. Die damals noch junge Leutnantsoffiziere, Feldwebel waren oder aber auch heute eben wesentlich höhere Dienstgrade haben als wir. Alten, sage ich mal, wenn ich diese sehe, die glauben gar nicht, die fallen uns in den Hals. Mensch, Alter, war das schön damals bei euch. War ja auch eine andere Zeit. Das heißt also, die Problemstellungen haben sich verändert. Die, sagen wir mal, der menschliche Umgang ist heute ein anderer als früher, wahrscheinlich. Sodass eben auch der Zeitfaktor eine Rolle spielt. Und man kann daher nicht sagen, war alles besser. Ja, sicherlich einiges. Sie kennen das von dem berühmten, natürlich, früher war mehr Lametta.
Ja, ja.
Aber man muss sich halt dem Zeitgeist stellen und... Ja, das ist dann so eine Zeit gewesen.
Und das ist dann ganz spannend, wie ich finde. Wie sich sind 1963 dann, wenn ich richtig rechne, als sehr, sehr junger Mann zur Bundeswehr gekommen. 63 einfach mal als Anker, 62 hatten wir die Kuba-Krise. Da standen wir so ganz kurz, also hat mir mein Großvater zumindest erzählt, vor einem dritten Weltkrieg. Da war Kennedy, Khrushchev. Khrushchev wollte nach Kuba seine Atomraketen bringen, um die da zu stationieren, also mehr oder weniger vor der Küste Floridas, also vor den USA. Kennedy hat gesagt, nicht, gibt's nicht. Und am Ende haben die Russen, so sagt es die Geschichte, dann ja doch eingelenkt. Und ja, wie haben Sie das damals erlebt als junger Mann?
Als junger Mann war man sich der großen Gefahr noch gar nicht bewusst, so wie Sie es heute wissen, dass wir kurz vorm Atomkrieg waren. Wir wussten, aber es gab erhebliche Spannungen. Das war 62. Und ich bin natürlich nicht zur Bundeswehr gegangen wegen 62 Kuba, sondern hatte von vornherein komischerweise immer schon einen Hang in so diese Richtung Marine, Seefahrt, Vermeldewesen, Küste bleiben. Das waren so mehr oder weniger die Gründe, warum ich nach dem Besuch der Schule mich dort freiwillig beworben habe und kam so mit 63 auch nach Eckernförde.
Ja.
Es war eine gute Wahl, zur Marine zu gehen damals. So hieß sie damals, Bundesmarine. Ursprünglich hatte ich allerdings vor, zur Schutzpolizei zu gehen, beziehungsweise Wasserschutz. Mhm. Aber im Nachhinein kann ich nur sagen, hinsichtlich meiner weiteren Entwicklung war das schon die richtige Entscheidung.
Und Sie sind ja dann auch bis 1994 bei der Bundeswehr geblieben. Welchen Rang hatten Sie nachher?
Ich bin also von 63 bis 1967 bei der Marine gewesen,
ja.
Wechselte dann zur Teilstreitkraft Bundesluftwaffe.
Ja.
Und während ich bei der Marine unter anderem Ausbilder, aber auch zur See gefahren sind, ich hatte hier den Zerstörer 2 damals, die alte Fletcher-Klasse, jetzt werden irgendwelche älteren Hörer von Ihnen natürlich wieder feuchte Augen kriegen. Wir waren damals jung, mit uns konnte man es machen. knappes Deck. Die Heizer waren mit 70 Mann am Schlafen und wir hatten das Funktionärsdeck. Dort wohnten in Anführungsstrichen immerhin nur 48 Männer. Das war schon ambitioniert. Kriegen Sie wohl heute nicht mehr so zurecht.
Nee.
Auf der anderen Seite prägt es und das Wort, ich sag's mal so, Kameradschaft spielte damals schon eine große Rolle. Das Haar ist heute wohl etwas anders geworden. Der Zusammenhalt in den Jahren war sehr groß. Und was ich allerdings auch hatte, ich hatte das merkwürdige Glück, dass ich fast ausschließlich sehr gute Vorgesetzte hatte, verständnisvoll, die auch gefördert haben.
Okay.
Die haben auch gefordert.
Aber Sie waren dann ja Offizier? Also
ich bin bei der Luftwaffe Offizier geworden, das ist richtig. Und zwar war ich tätig am Flugsicherungskontrolldienst. Das sind, um es Ihren Zuhörern zu verdeutlichen, vielleicht einfach Fluglotsen, allerdings militärische Fluglotsen. Ja. Man sollte vielleicht sagen, früher Schleswig-Holstein, wurde genannt Flugzeugträger Schleswig-Holstein in den 60er, 70er Jahren, weil hier waren etliche Verbände stationiert. Wenn Sie überlegen, Leck ein eigenes Geschwader mit zwei Staffeln Husum, dann Eggebeck, dann Schleswig, dann Hohn, dann vom Osten her kamen dann die Marineflieger aus Kiel und damit es auch richtig knapp wurde, meldeten sich dann die Heeresflieger aus Itzehoe und alle wollten sie durch Schleswig-Holstein durch, hin oder wegfliegen.
Ich erinnere mich auch daran, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, in Jagel auf der Autobahn da. Da ist doch theoretisch auch noch, glaube ich, eine Landebahn möglich, oder? War das nicht früher
sind sogar die Husumer mal in Form eines Manövers gelandet,
Hatten
dort eine Staffel stationiert, sind dort einige Tage geflogen. Und die ganze Flugsicherung im Luftraum wurde eben von Husum aus kontrolliert.
Ja.
Die Dienststelle hieß Alter Kontroll. Auch da kriegen jetzt ältere Fluglotsen oder Piloten wieder Tränen in den Augen, weil es war eine sehr, so sagte man, effiziente Dienststelle. Und die Kameradschaft war wichtig, denn sonst konnten sie die Aufgabe nicht bewältigen. Da musste wirklich einer für den anderen. Und auch da hatte ich das Glück, Vorgesetzte, die uns gefördert haben und kamen dann somit, wurde die Dienststellen zusammengelegt, auch von ziviler Seite, weil man vernünftigerweise gesagt hat, die Effizienz muss gesteigert werden. Warum brauchen wir 7 Zentralen? Dadurch erfolgten dann die Versetzungen weg von Husum, Bremen, dann nach München, dann nach Frankfurt, da war ein Flugverkehr, das kann ich sagen.
Ja,
da Tränen über die Augen mit den damals alten Geräten. Dann ab ins moderne Karlsruhe, Eurocontrol. Auch Kollegen aus Belgien, aus Frankreich, merkte man schon, Europa kommt. Dann bin ich zurück nach Bremen gegangen und habe dort eine Zeit gebracht. Und dann sagte ich, so, mein Junge, du war das Tiet. Entweder du bleibst hier oder du gehst dann an der Küste. Und dann habe ich mich für Küste entschieden.
Ja, und viele sind dankbar, weil sie heute ja immer noch hier viel Arbeit machen und sind aber jetzt seit, muss man ja auch sagen, seit 30 Jahren bei der Bundeswehr raus, also im Ruhestand sozusagen, was die Bundeswehr angeht. Sie haben danach noch ganz viel anderes gemacht. Sie waren im Kreistag und wie gesagt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, was sie alles so als Berater auch machen. Aber wenn Sie heute auf die Bundeswehr gucken, als ehemaliger Offizier und jemand, der sozusagen auch diese Zeit miterlebt hat, auch den, im Grunde ja den gesamten Kalten Krieg miterlebt hat. Und viele sagen ja, die Bundeswehr ist jetzt in einem, sagen wir es mal diplomatisch, in einem anderen Zustand. Wird Ihnen da Angst und Bange oder sagen Sie, na, die machen ja schon das Richtige jetzt?
Also ich glaube, dass selbstverständlich ist die Bundeswehr anders im Laufe der Jahre. Hier ist, natürlich gibt es einiges zu hinterfragen. Warum ist das nicht so und so passiert? Warum hat man vieles abgegeben? Zum Beispiel, was ich mit beurteilen kann, hat die Führung entschieden, dass die Fähigkeit des Fluglotsenkontrolldienstes von Militärs wurde vor ungefähr 10 Jahren aufgegeben. Das heißt, also solche Menschen wie ich, die in Bereichszentralen gearbeitet haben, gibt es heute nicht mehr. Da stellt sich heute die Frage, war das richtig, dass wir diese Fähigkeit, es zu können, aufgegeben haben? Ansonsten bin ich mir in der Beurteilung der Lage etwas vorsichtig, bin nicht dabei. Ich kann nur sagen, lieber Herr Pistorius, vielen Dank für mein monatliches Salär, was ich bekomme. Das muss man fairerweise auch sagen. Ich werde immerhin bezahlt, wenn man so will, vom deutschen Volk.
Anderes Thema ist, wenn man da auch über den Zustand der Bundeswehr spricht, der Herr Guttenberg, den haben Sie ja gerade selber genannt, der hat ja die Wehrpflicht ausgesetzt, hieß es damals. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Jetzt wird natürlich eifrig diskutiert und viele sagen, wir brauchen die Wehrpflicht zurück. Andere, ein General hat mir mal gesagt, naja, alles schön und gut, aber wir haben gar nicht mehr die Infrastruktur. Wir haben die Kasernen geschlossen, die sind inzwischen, also so schnell kriegen wir es nicht. Und wir brauchen im Grunde auch keine, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ich gebe das nur wieder, aber würde mich Ihre interessieren. Im Grunde brauchen wir keine wehrpflichtige Armee, sondern wir brauchen eine gute technisch ausgestattete Armee. Und Munition wäre mir lieber als Menschen, hat er mal so gesagt. Würden Sie das unterstreichen oder sehen Sie das anders?
Ich kann den General so nicht beurteilen, der hat sicherlich einen anderen Blick. Ich kann nur aus meiner subjektiven Wahrnehmung sagen, viele zu der Zeit hielten die Abschaffung der Wehrpflicht für nicht sehr schlau. Es war uns klar, dass Wehrpflicht auch manchmal schwierig war für Vorgesetzte, die Aufgaben so zu definieren, dass alle Wehrpflichtigen auch richtig beschäftigt wurde. Es gab bestimmt viele Fehler, es gab auch Wehrungerechtigkeit. Aber eins war eher wichtig. Die Bindung an eine Bevölkerung, an eine Armee, resultiert auch daraus, dass viele mal dabei waren und sich selber ein Urteil erlauben können. Das heißt, wenn Sie fairerweise heute mal Wehrpflichtige treffen von früher, wie gesagt, Opa erzählt vom Krieg, werden Sie feststellen, dass die wenigsten sagen, das war aber nichts, das war Mist. Im Gegenteil. Viele sagen, war viel gelernt, viel gesehen, schade, war eine schöne Zeit. Natürlich, da haben Sie völlig recht, es gibt auch einen Teil, der sagt, das war das Allerletzte, ich habe nur rumgegammelt. Das war ja die Problematik, welche Aufgabe mache ich mit Wehrpflichtigen, weil welche Aufgaben habe ich in der Zeit. Aber alles im Allen halte ich es für wichtig, dass so Länder wie zum Beispiel Finnland oder Schweden, sie haben unterschiedliche Modelle. Darüber müssen wir auch in Deutschland nachdenken, wie wir es machen können. Die klassische Einführung wieder, da gebe ich den General völlig recht. Natürlich haben wir die Kasernen nicht, den Platz nicht, Material nicht, die Leute, die ausbilden, das ist völlig richtig. Aber wieder zurückkommen auf den ersten Teil meiner Meinung. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Bindung an die Armee. Angesichts der aktuellen Lage, und Sie wissen selber, die Welt verändert sich. Wir hätten alle damals viel mehr das Buch von Dirk Sager legen sollen, der Pulverfass Moskau. Sager war ja früher ZDF-Korrespondent, lange in Moskau. Er hat ein Buch geschrieben über Putin. Und da steht alles drin, was heute kommt.
Wenn Sie an die Zukunft denken, was jetzt vor uns liegt, sind Sie Optimist? So schätze ich Sie immer ein, sagen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Oder haben Sie doch eher Ängste und Befürchtungen?
Also ich würde sagen, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und das können wir aber nur, und das ist ja auch eine neue Erkenntnis, im Rahmen der NATO. Ein Land alleine kann nie gegen einen derartigen Aggressor bestehen. Das ist dummtüch. Das schaffen sie gar nicht, keine Armee. Das schaffen auch andere NATO-Mitglieder alleine nicht. Deswegen ist schon das Zusammenhalten und die Form so, wie Stoltenberg versucht, die NATO zu führen, auch jetzt mit den neuesten Erkenntnissen, was sie vorhaben, schon der richtige Ansatz.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz abbiegen, und zwar sozusagen weg von der Bundeswehr, weil Sie da ja viel Zeit verbracht haben. Aber Sie haben während dieser Zeit ja schon Ihren Privatpilotenschein, sagt man das so? Also ich glaube 73 war das, haben Sie den erworben. Und waren dann, jetzt muss ich mal nachgucken, später dann als Co-Pilot bei Sylt Flugcharter. Ja, das war noch sozusagen ab 1996 Ihre Tätigkeit. Da will ich natürlich wissen, haben Sie viele Prominente geflogen in der Zeit?
Also Sie haben recht, Flugschein habe ich erworben damals, weil es war gewünscht, dass diejenigen, die Flugsicherung machen, auch mit ihrem Metier, womit sie zu tun haben, wissen, wie es geht. Und es gab damals sogar militärische Sportfluggruppen, so nannte sich das. Auch eben, um das Fliegen zu lernen, wenn man nun richtig kein aktiver Pilot war bei der Bundeswehr. Aber da konnte man diesen militärischen Sportbootschein bekommen. Und der wurde dann auch von ziviler Seite anerkannt. Der wurde dann auf zivil umgeschrieben, weil die Ausbildungsfragen und die Themen waren absolut die gleichen. Und von daher habe ich meinen Privatpilotschein erworben und dann mehrere Zusatzscheine erworben, Nachtflugberechtigung, CVFR-Berechtigung, nur so um einige Beispiele zu sagen. Ja. Und konnte dann, als ich dann von der Bundeswehr wegging, war ich im Kreistag tätig und durch meine Kontrolltätigkeiten vorher kannte ich ja auch viele Privatpiloten oder Fluggesellschaften, die hier
fliegen. Also Sie sind auch selbst geflogen dann?
Ich bin auch selber geflogen, allerdings immer, da lege ich Wert drauf, privat, gewerblich durfte ich natürlich nicht. Und in Schleswig-Holstein gab es noch bis Ende der 90er Jahre eine Regelung von der Luftfahrtbehörde des Landes, dass ganz bestimmte Piloten, gibt glaube ich nur 3, 4, 5 oder was, die durften gewerblich fliegen, klar, aber auch nach Instrumentenflugregeln ohne Co-Piloten. Das durften die, mussten spezielle Bescheinigungen bringen. Und einer von diesen Herren, das war zufällig auch mein Freund von Sylt, und der sagte irgendwann, ich darf zwar rechtlich offiziell alleine fliegen, tue ich auch, aber es nervt mich, ich muss einen dabei, ein Co-Pilot geht schon los, wenn ich die Hallentür aufschiebe.
Ja.
Und da ich auch das allgemeine Sprechfunkzeug für den Flugfunkdienst hatte, privat, zivil, war ich dann zu berechtigt, die Funkgeräte zu bedienen und Navigationsgeräte.
Also haben, wenn man so will, Menschen gechartert, also geschattelt von Sylt und
zurück. Mein damaliger Chef damals, der hatte sich seine Linie selber aufgebaut, auch klein angefangen, Aber da er ein sehr kommunikativer Mensch war, hatte er auch viele Bekannte. Er hatte auch eine eigene Firma, die mit Heizstoffen handelte, war er einfach auch bekannt wie ein bunter Hund. Mhm. Und hatte natürlich sich ein Klientel im Laufe der Jahre aufgebaut, wo ich sagen musste, Respekt, Respekt. Also die Leute, die ich dort kennengelernt habe.
Nennen Sie mal ein paar Namen, wen haben Sie denn geflogen?
Nie im Leben kennengelernt, unter anderem einen Verleger aus Hamburg, den Sie, muss ich immer dran denken, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Der war ein häufiger Fluggast von
Also Hamburg Augstein hatte sein Haus ja da.
Nach Sylt, ja. Jawohl, wurde dann zum Flughafen gebracht, nach Hamburg. Da musste ich ihn einhaken unterm Arm und dann gingen wir beide zum Flugzeug, setzten wir ihn hin. Dann kriegt er seine Buddel Flens in die Hand und dann flogen wir nach Westerland.
Ja.
Dort war dann sein Fahrer, holte ihn ab. Wenn er Zeit hatte und redete, ich kann Ihnen sagen, ich habe selten so einen klaren Analytiker gehört, der eine politische Lage, die Situation so erklären konnte. Ein ausgezeichneter, interessanter Mann. Wie gesagt, wenn er mal so sprach. Oder wir hatten den Peters, den Regisseur von dem Film Das Boot.
Petersen, ja genau, Petersen, Wolfgang Petersen, ne, glaube ich.
Den haben wir mal von Frankfurt abgeholt. Ein äußerst höflicher, er war erstaunt, wie bekannt, wie viel Ruhm und trotzdem bescheiden und freundlich mit Handschütteln und Diener machen. Also es war schon hochinteressant. Oder andere Leute, von denen man das gar nicht wusste. Einer der reichsten Uhrenhändler der Schweiz, der sein Haus auf Sylt damals hatte. Oder auch die Dame aus Klimbim.
Ingrid Lustige, Steger, oder?
Die wurde dann damals, haben wir sie mal nach Amsterdam geflogen. Eine ruhige, kleine, konnte man sich gar nicht vorstellen, dass das eine Ultnudel ist. Freundlich, setzt sich hin, prima. Also wir haben verschiedene Dinge, wir hatten einen Kunden, der hatte drei Kliniken in Deutschland, können auch vier sein, Spezialist für Herzchirurgie. Der hatte eine Farm in Amerika und den haben wir dann von London Heathrow abgeholt, weil er mit der Concorde kam. Oh. Und es war so, dass damals die weiterfliegenden Kunden der Concorde, die hatten die Möglichkeit, dass deren kleineren Flugzeuge in der Nähe der Concorde standen. Ich kann Ihnen sagen, das war ein imponierender Eindruck, wenn wir in unserem kleinen Jet saßen und da kam dieser Riesenvogel angerollt mit Schnauze nach unten. Die Leute stiegen auch. Das war, sagen wir mal, ein technisches Erlebnis, was man nicht alle Tage hat.
Glaube ich Ihnen gerne. Also ich könnte doch ehrlich gesagt stundenlang mit Ihnen weiterreden, aber wir sind nun mal ein bisschen begrenzt. Und deswegen kann ich nur sagen, lieber Hans von Wecheln, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier in Husum, in diesem wunderschönen Hafen. Herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin.
Gerne.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.